Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gübser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Es gibt Menschen, die hat man getroffen und dann, Schande über mich, fast schon wieder vergessen, dass man sich getroffen hat. Und dann trifft man sie wieder und es fühlt sich an, als würde man sich seit 20 Jahren kennen. Und dieses Gefühl hatte ich mit Sascha Zöller, der mir beim letzten B2B-Influencer-Forum in Münster bei Vieh gesagt hat, Mensch Florian, wir haben uns doch vor einem Dreivierteljahr getroffen beim LinkedIn Local in Köln. Und ich sagte, nicken und winken, kleiner Insider-Witz. Ich sagte, ja, klar, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, ehrlich gesagt, im ersten Moment nicht in Sinn und dann fiel es wieder ein, ach, das war damals auf der Dachterrasse bei Design Offices. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, heute ist an meinem Podcast Sascha Zöller. Grüß dich, Sascha.
Hallo Florian, vielen Dank für die spannende und witzige und so war es wirklich Einleitung, die wir miteinander hatten. Wir haben uns wirklich beim LinkedIn Local mit Peter Behrens getroffen und in Fiege oder bei Fiege in Münster wieder getroffen. Und seitdem verbindet uns ein paar wichtige Themen, die werden wir heute sicherlich mal besprechen.
Genau, und dann haben wir uns letzte Woche schon wieder gesehen. Also das war jetzt echt eine Häufung, eigentlich wöchentlich jetzt, beim LinkedIn Local Cologne Treffen bei der Weihnachtsfeier. Da haben wir auch noch, ich glaube ein Stündchen haben wir da locker miteinander gequatscht, weil die Themen gingen uns einfach nicht aus. Und dann haben wir jetzt gedacht, lassen wir doch mal die Allgemeinheit auch dran teilhaben.
So ist das. Und dadurch, dass uns ja letzte Woche bei LinkedIn Local in Köln dann auch noch der Weihnachtsmann mit dem Weihnachtssingen dazwischen gekommen ist, haben wir gesagt, okay, pass auf, wir müssen uns ja dann diese Woche nochmal treffen. Und dann hast du gesagt, pass auf, physisch kennen wir uns jetzt, jetzt machen wir das ganze Ding mal online. Und somit bin ich in deinem Podcast gelangt und dafür sage ich vielen, vielen lieben Dank.
Herzlichen Dank, dass du da bist und gerne geschehen. Und jetzt fragen sich alle, super, Sascha Zöller sagt mir jetzt ja nichts. Wobei, den einen oder anderen wird es nicht verwundern, den Namen zu hören, denn auf der einen Seite ist Sascha Zöller Inhaber der ersten deutschen Kommunikationsagentur, die sich auf Akquise spezialisiert hat. Aber außerdem, und da ist er mit Sicherheit viel bekannter noch, präsentiert er als, oder unter dem Pseudonym Cyber Zölli, regelmäßig bei Sat.1 vor der Kamera die neuesten Techniktrends. Und wir sprechen heute über das Thema Akquise, Kundengewinnung und Vertrauensbildung durch Videokommunikation und stetig wiederkehrende zielgruppenspezifische Videos und zielgruppenspezifischen Content. Aber... Ha, und jetzt haue ich hier einen raus. Bevor wir wirklich anfangen, habe ich noch drei Fragen. Alle, die meinen Podcast regelmäßig hören, die wissen das schon, aber du weißt von gar nichts. Deshalb erwische ich dich jetzt hoffentlich richtig schön kalt. Und zwar drei Fragen zu dir, die gar nichts mit unserem Thema heute zu tun haben.
Dann hau raus, ich bin mal gespannt, ob ich die alle beantworten kann oder ich sage, ich muss meinen Telefonjoker ziehen.
Ja, das zählt nicht, das geht nicht, Telefonjoker. Ah. Nee. Das geht nicht. Also, sagen wir so, da hat die Überweisung aufs Schweizer Bankkonto vorher gefehlt. Dann hätten wir es noch machen können, aber so einfach. Nee, nicht möglich. Lass uns anfangen. Frage Nummer 1. Um das in den richtigen Kontext zu schieben, es wird ein bisschen philosophisch. Stell dir vor, du bist am Ende deines Lebens, hast ein erfülltes Leben gehabt, weißt, es geht nicht mehr lange und du gehst in die Retrospektive, was du alles gemacht hast, was du gelernt hast, was du erlebt hast und denkst dir, Mensch, das war echt genial. Und welche Sache, welche Fähigkeit, welche Erfahrung, was möchtest du da noch sehen, was du bisher noch nicht gemacht oder noch vor allen Dingen noch nicht gelernt hast? Also konkrete Frage, was würdest du gerne noch lernen bis zum Ende deines Lebens, was dir wahnsinnig wichtig ist, was du bis jetzt noch nicht in Angriff genommen hast?
Also das ist erstmal eine philosophische und eine sehr, sehr spannende Frage und ich muss ein Stück weit weiter ausholen und da bin ich vielleicht etwas anderes als alle anderen, die ich so kenne. Und deswegen so ein bisschen für mich über meine Persönlichkeit hat so ein bisschen so etwas von einem Hund in einem Bällebad. Das ist so ein bisschen jeder Hund, also unser Hund ist ein absoluter Balljunkie und der würde sich wahrscheinlich in einem Bällebad, wird der sich gar nicht wissen, welchen Ball der eigentlich hinterherrennen müsste, damit ihm wirklich die Bälle auch gefallen. Groß, klein, dick, dünn, farblich, Material, allen. Und so ist es eigentlich in meinem Leben auch. Und so bin ich eigentlich durch meine gesunde Neugier, bin ich zu einer Version gekommen, wo mir jemand gesagt hat, Sascha, schreib doch mal ein Buch. Das ist ganz wichtig für dich, für dein Vertrauen. Und darüber sprechen wir ja heute sicherlich auch. Und auch für deine Expertise und auch für deine Darstellung musst du unbedingt ein Buch schreiben. Habe ich ein Buch geschrieben. Mhm. Und dann sagte mir ein anderer Coach, damit musst du ins Fernsehen. Und dann habe ich gesagt, naja, du gehst heute damit ins Fernsehen. Aber das Buch oder mein Buch war eigentlich zu dem Zeitpunkt, wie ich sage, natürlich ein mega Kracher, aber keiner hat es gekauft und es war nicht so richtig wichtig, bis mir irgendein anderer gesagt hat, ja, du bist deiner Zeit etwas hinterhergelaufen, dieses Buch über das Thema Digitalisierung in Unternehmen. Das will zu diesem Zeitpunkt keiner mehr hören. Das hat jeder schon auch tausendmal geschrieben, gehört und gesehen. Du bist eigentlich deiner Zeit hinterhergelaufen. Aber das hat mich zum Fernsehen gebracht. Und ich wusste, und dass mir die Leute gesagt haben, hey Sascha, mit deinem Buch kommst du im Fernsehen nicht so richtig gut an. Habe ich aber trotzdem die Neugier gehabt, haben gesagt, pass auf, wie komme ich denn ins Fernsehen? Und dann hat mir jemand gesagt, naja, komm, buch mir meinen Kurs über 3 Tage in Köln. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn das so ist, dann gehe ich jetzt mal 3 Tage nach Köln. Und nach den 3 Tagen wusste ich, wie Fernsehen funktioniert. Und dann kam halt so die Anfrage, hey, wir haben gerade eine saure Gurkenzeit und wir suchen Ideen für unsere Sache im Sommer. Da ist relativ wenig los. Habt ihr nicht Lust, irgendwie was einzureichen und dann ins Fernsehen zu kommen? Und somit habe ich was eingereicht, bin mit meiner Idee ins Fernsehen gekommen, durfte erscheinen und 14 Tage später durfte ich nochmal kommen. Und seitdem sind 5,5 Jahre und 250 Sendungen und mehr und fast oder knapp 4.000 vorgestellte Produkte. Später bin ich immer noch dabei und werde immer noch gebucht und die Zuschauerquoten gehen nach oben. Das ist jetzt ein bisschen weit ausgeholt, um deine Frage konkret zu beantworten. Bedeutet das aber für mich, es geht fast gar nicht, dass ich nicht irgendwas Neugieriges in meinem Leben finde. Aber ich kann dir nicht sagen, was ich am Sterbebett irgendwie rückblickend sagen, weil ich es mir wahrscheinlich eh schon angeguckt habe und darüber eine Entscheidung getroffen habe. Möchte ich das lernen? Möchte ich da weiter einsteigen oder möchte ich es einfach wegschmeißen, weil ich dafür keine Zeit habe? Oder wie auch immer. Also ich habe da so ein, Elon Musk hat es mal in einem Interview gesagt, ich habe da so einen Sturm in meinem Kopf und ich musste nur noch versuchen, nur noch die wichtigen Sachen rauszupicken, weil sonst kann ich nicht mehr schlafen, könnte nicht mehr weggehen, könnte mich nicht mehr um wichtigere Dinge wie Familie eben auch kümmern. Also von daher glaube ich, gibt es nichts am Ende des Tages, was da irgendwie nicht schon mal berührt oder angefasst worden wäre.
Mhm. Ja, ja, das ist ja auch eigentlich völlig richtig auf die Frage bezogen. Nur hast du eine einzige Sache, nein, wo du jetzt sofort sagst, nein, das wäre dir wichtig, das, alles.
Nein. Weil ich immer weiß nicht, was heute noch alles passiert, was jetzt rauskommt. Und wenn wir vielleicht den Podcast beenden und ich dann sage, oh, das ist was ganz Neues, das muss ich jetzt wissen, dann musste ich das zur Fragestellung nicht. Aber am Ende des Podcasts, also von daher bin ich da eher neugierig und tapse da eigentlich in den Wald hinein, weiß aber nicht, wie ich rauskomme, aber ich tapse dann trotzdem mit vollem Mut in den Wald hinein und guck mal, was alles passiert.
Nee, das ist eine sehr außergewöhnliche Frage, weil eigentlich bis jetzt, ich meine doch, jeder meiner Interviewpartner hatte irgendwie so ein Thema, Gelassenheit, die anderen sagten, ne, Bogenschießen, Japanisch und so. Das ist interessant. Ich kann es absolut nachvollziehen, was du sagst, weil das Witzige ist, die Fragen, die ich dir hier stelle, die stelle ich seit einem Jahr allen meinen Gästen. Und da habe ich selber so meine Probleme, ehrlich gesagt, sie ganz konkret zu beantworten, weil bei mir ist halt auch Kirmes im Kopf. Von daher kann ich das gut nachvollziehen. Abgesehen, das sind 3 Fragen, das stimmt nicht so ganz. Die nächste Frage, die kann ich ziemlich konkret beantworten. Deshalb bin ich auch mal sehr auf deine Antwort gespannt. Stell dir vor, Geld spielt keine Rolle. Also du hast Geld ohne Ende zur Verfügung. Wie würdest du deinen Arbeitsplatz gestalten? Und zwar wirklich rein räumlich, wenn du unbegrenzte Geldreserven hättest, aber auch von der Tätigkeit.
Okay, fangen wir mal mit dem Arbeitsraum an. Der müsste wahrscheinlich komplett clean desk sein. Also da wird wahrscheinlich nur eine Tastatur, Maus, also Schreibtisch, dementsprechende Beleuchtung, Temperatur, Klimaanlage und solche Sachen wäre da drin. Aber sonst wäre da wahrscheinlich clean. Es würden wahrscheinlich 2 Monitore am Schreibtisch befestigt sein oder drumherum. Aber sonst ist es, wenn es ums Arbeiten geht, clean as clean, soweit ich das möchte. Und dann hätte ich ein weiteres Thema, wo ich dann solche Podcasts mit dir aufnehme, hätte ich wahrscheinlich ein zweites Büro, wo ich dann dieses Thema Studio, und das meine ich wirklich so, wie es ist, einfach per Anknipsen ein Studio hätte, wo ich einfach reingehen könnte, könnte in die Kamera reinquatschen, könnte Podcasts eben auch machen. Und wenn das nicht der Fall ist, würde ich da aus diesem Ding jetzt wieder rausgehen, aus diesem Raum, aus diesem Studio und würde dann wieder an meinen Arbeitsplatz gehen und würde mich dann quasi nur mal wieder an meinen cleanen Schreibtisch setzen, so clean wie möglich. Aber eine Wand wäre voll von meinem Vision Board. Da wäre ein komplettes Vision Board, was da hängen würde, wo alle meine Sachen draufkleben, die ich vielleicht für meine Motivation, für meine Ziele irgendwie bräuchte. Aber die restlichen Wände, wenn man mal von 4 Wänden ausgeht, und einer Decke ganz normal quadratisch, rechteckig geschnitten wären, 3 Wände weiß, wahrscheinlich mit Bildern, aber einfach nur zur Stimmung. Und eins von den Vieren wäre dann mit meinem Vision Board vorgestellt, wo ich das einfach vorgeklebt hatte. Also zwei Räume würden mir reichen.
Ohne Tageslicht, im Bunker, im Keller, mitten in der Stadt.
Ja, am besten ohne Ablenkung. Von mir aus könnte das auch unten im Keller sein, wenn die klimatischen Verhältnisse wirklich so sind. Also je weniger Ablenkung, je besser.
Okay, spannend. Hatte ich auch noch nicht. Typische Antworten war irgendwie ne mit Blick aufs Meer oder in Bergen. Das wäre nämlich auch so mein Favorit. Aber auch da bist du anders unterwegs, was ja völlig legitim ist und das Ganze natürlich noch spannender macht, als wenn es immer die gleichen Antworten sind. Dann bin ich mal auf die dritte Frage gespannt. Und zwar, welcher bekannten Persönlichkeit wärest du gerne begegnet oder würdest du gerne noch begegnen? Und worüber hättet ihr gesprochen oder würdet ihr sprechen? Also kann eine tote Person sein aus der Antike, kann eine lebende Person sein. Vielleicht auch jemand, der nicht wahnsinnig bekannt ist, aber in irgendeiner Szene bekannt ist.
Also es ist eine spannende Frage. Was ich aufgrund meines Berufes sehr liebe, würde ich fast zwei Personen nennen würden. Die Hauptperson, die ich eigentlich, die man nach außen hin kennt, ist für mich Barack Obama. Aber nicht als okay. Person, sondern eher als Redner. Weil er es doch geschafft hat, immer wieder, egal wo er ist, egal auf welcher Ebene, politischer Ebene, internationaler Ebene, menschlicher Ebene, hat er es doch wiederum geschafft, Menschen in seinen Bann zu ziehen. Und die Person, die dahinter steckt, ist ein bekannter Redeschreiber, der dieses Jahr sein erstes Buch geschrieben hat, was ich mir natürlich sofort gekauft habe und bestellt habe. Und es liegt hier und ich habe eigentlich keine Zeit, es mir zu lesen, weil er da ein bisschen so Einblick gibt, wie er wirklich die Reden für Barack Obama eben auch schreibt, welche Strukturen er verwendet und warum es so erfolgreich geworden ist und warum die beiden schon so lange zusammenarbeiten und die fast schon unzertrennlich sind. Und das ist so aus dieser beruflichen Geschichte. Ich habe vielleicht aber auch schon viele Persönlichkeiten kennengelernt, die man dann selbst auch kennt durch meine Tätigkeiten bei Sat.1 und habe da sehr viele positive und auch negative Überraschungen gemacht. Deswegen bleibe ich erstmal bei dieser Antwort. Es sind die beiden Personen, die miteinander verknüpft sind, die man aus in kennt, Barack Obama oder der Redeschreiber, müsst ihr jetzt nachgucken, wie der jetzt heißt.
Okay, ja, Barack Obama hatte ich schon mal. Witzigerweise auch im Kontext seiner Tätigkeiten als Speaker. Von daher, aber ist ja völlig legitim. Also ne, ist nur interessant, so die Vergleiche. Ich sehe es auch gar nicht irgendwie bewerten, sondern einfach super interessant, wie unterschiedlich auch bei allen anderen Fragen die Antworten ausfallen. Vielen Dank soweit. Ja, dann gehen wir mal in unser Thema rein. Also Akquise, Kundengewinnung, Vertrauensbildung durch Videokommunikation. Alle, die meinen Podcast schon mal gehört haben und mich kennen, wissen ja, was ich dazu zu erzählen habe. Ich bin ja auch jetzt nicht wichtig, deshalb meine Frage an dich. Wie sind deine Erfahrungen und Einschätzungen zu dem Thema?
Nehmen wir mal das Thema Erfahrung hinten dran, aber Einschätzung ist, ohne dass ich jetzt bei dir bin, aber ich weiß es bei mir selbst, es geht nicht mehr ohne. Wenn du eine Personenmarke bist und als Personenmarke für ein Thema stehst, bin ich zu 100% überzeugt, dass es ohne Video nicht mehr funktioniert. Und es gibt hunderte von Beispielen, die mehr durch Video bekannt geworden sind als durch Bücher. Und auch vor allen Dingen in kürzester Zeit. Und ziemlich erfolgreich geworden sind über Videos, über YouTube-Kanäle, über LinkedIn, über all das, was passiert. Und ich glaube, wir kommen da nicht mehr drüber weg, um eine vertrauensbildende Maßnahme zu gestalten, müssen wir lernen. Also müssen wir, wenn ich sage wir, dann meine ich mich, als Personenmarke, ich verkörper immer meinen Namen nach draußen hin, auch im geschäftlichen Kontext, auch wenn ich eine Agentur dahinter stehen habe. Aber eben auch bei Sat.1 im Frühstücksfernsehen ist es meine Person, die immer wieder vorne dran steht. Und somit ist es eine Personenmarke. Und immer, wenn ich vom Wir rede, bin ich der Meinung, dass das eben für mich als erstes zutrifft, aber auch für alle anderen Leute, die in meinem Kontext unterwegs sind. Es geht nicht mehr ohne. Ich habe lange probiert und ich habe lange versucht, es lange gemacht, dass es mit Textbasis und von mir aus Bildbasis eben funktioniert. Wie gesagt, ich habe ein Buch geschrieben, was vielleicht jetzt nicht gerade den Erfolg wiedergespiegelt hat, den ich mir erhofft habe. Ich glaube, hätte ich damals dieses Wissen gehabt, was ich heute habe, hätte ich viel, viel früher angefangen, Videos zu produzieren und hätte mehr gelernt, Videos richtig zu produzieren, das Gute besser zu machen und von dem Schlechten weniger zu tun. Aber ich glaube, wir kommen da einfach nicht mehr drum rum. Und da ist es halt, glaube ich, auch egal, wie die Qualität des Videos ist. Also jetzt meine ich mit Optik und Schnitt und solche Sachen. Wichtiger ist, glaube ich, eher das Anfangen und sich ein System zu schaffen, einfach mal loszulegen. Und jetzt kommt jetzt kommt der zweite Teil der Frage, den ich hinten angestellt habe, den du aber als erstes gestellt hast, ist, wie ist denn deine Erfahrung? Und ja, ich habe minimale Erfahrung. Ich habe natürlich maximale Erfahrung, was das Thema TV betrifft. Aber wir reden ja jetzt hier über Videocontent. Und ich habe die größte Hürde in meinem Leben, die in meinem Kopf stattfindet und nirgendwo anders, mir so ein blödes Smartphone zu nehmen, auf eine Taste zu drücken, die richtige Kamera einzustellen und einfach drauf loszuquatschen und dann wieder auf eine Taste zu drücken, die dann nichts anderes bedeutet, das Video ist zu Ende und wird jetzt gespeichert. Keine Ahnung, woher das so ist. Und ich nutze solche Podcasts wie hier, vielleicht auch damit, meine eigene innere Welt nach außen zu kehren, weil ich denke, dass es vielen Menschen genauso geht wie mir eben halt auch. Und ich versuche und ich muss mich daran erinnern, dass ich es tun muss. Und ich tue es unabhängig der Qualität, sondern ich tue es einfach, damit es getan ist. Und dann kann man sich hinterher über die Qualität oder über den Inhalt unterhalten. Aber ja, ich muss es tun. Also von daher wird meine Erfahrung noch immer größer werden. Aber ich komme um diese Sache nicht mehr drum rum. Ja.
Ja, definitiv. Wobei, gerade bei Personenmarken ist das Thema ja schon länger. Ich meine, du hast es ja angesprochen, YouTube, letzten Endes alle bekannten YouTuber sind Personenmarken. Und wenn man dann die Frage stellt, okay, im B2B-Kontext, wo haben wir da Personenmarken, also Personal Brands, die durch Video bekannt geworden sind, da wird es schon deutlich dünner. Und richtig dünn wird es dann, wenn man mal rumschaut, wie viele Unternehmen nutzen im B2B-Kontext Video, um Kunden anzusprechen, Kunden zu gewinnen, Kunden zu betreuen und halt die Kommunikation zu einem größeren Teil, als wie es jetzt der Fall ist, über Video stattfinden zu lassen. Wie sind so da deine Erfahrungen oder Einschätzungen?
Naja, ich finde, es ist auch eine Ressourcenfrage, die man, glaube ich, damit eingehen muss. Die Ressourcenfrage ist, ich nehme einmal ein Video auf und mache dann vielleicht ein Akquisegespräch oder ich gehe irgendwo hin und rede über ein gewisses Thema und dann kann ich vielleicht hingehen und kann sagen, hey, ich habe mich mir 5 Minuten genau über dieses Thema mal ausgelassen. Schau dir doch zuerst mal dieses Video an und danach kommst du wieder. Vielleicht haben sich einige deiner Fragen schon damit eben erledigt und 5 Minuten auf Videospeed 1,5 dauert noch nicht mal 3 Minuten und die 3 Minuten sollte man dann immer noch haben, sich das alles anzugucken. Also ich glaube, das ist auch für uns ein Ressourcenproblem, wenn wir damit arbeiten. Und das ist für mich ebenfalls ein System, was dahinter steckt. System zur Erstellung, aber auch ein System der Kommunikation. Einfach zu sagen, pass auf, ich gebe dir das einfach hier wieder. Und das nutzen wir in Deutschland viel zu wenig. In Amerika ist das gang und gäbe. Und die Großen werden alle dadurch bekannt, weil sie Videos aufnehmen, weil die Podcasts mit Video aufnehmen, weil sie eben dadurch gesehen werden. Und wir sind nun mal Menschen, die über Optik und audiovisuelle Reize ein Vertrauen herschaffen. Und ich bin der Meinung, dass das wird auch nicht anders sein, weil die großen Erfolge haben wir nicht im Radio erzielt, sondern als die Technik da war, haben wir im Fernsehen oder im Kino erzielt. Obwohl immer noch, wir beide haben ja auch schon drüber gesprochen, das Thema Audio einen gewissen Stellenwert eben auch hat oder auch das Thema Podcast hat einen gewissen Stellenwert. Aber ich glaube, der größte Hebel liegt immer noch im Video, in der Videografie, in der Videoerstellung und der Videoverteilung liegt immer noch der größere Hebel als rein bei Audio. Und mir ist bewusst, dass das immer so eine Abgrenzung eben auch ist. Und wir experimentieren auch gerade auf diversen Plattformen auch damit rum, zu sagen, hey, es ist normales Video, aber es gibt auch eine reine Tonspur dazu. Wir hatten uns ja auch beim letzten Treffen darüber unterhalten, auf deine Idee hin. Und die ist bei mir auch noch so hängen geblieben, wo ich denke, das könnte wirklich auch die Zukunft sein, dass Menschen einfach eher textuell bezogen sind. Die sind eher audiobezogen und die einen sind audiovisuell bezogen. Und sie können sich quasi den Content so rausziehen, und das war deine Idee, nicht meine Idee, ich gebe es jetzt so einfach mal wieder, zu sagen, pass auf, finde ich eine klasse Idee, sowas anzubieten. Und ich glaube, dann wird die Klickrate es zeigen, welche Kunden sich davon meistens in welcher Format dann irgendwie hingezogen fühlen.
Mhm. Für alle, die es nicht kennen und jetzt fragen, worüber redet der Mann? Er redet über meine Formatidee Hybrid-Newsletter, wo du halt in einem Newsletter alle Formate anbietest und dann über eine Verlinkung im Header des Newsletters halt dann die entsprechenden Formate zur Verfügung stellst. Eine Frage noch in die Richtung, jetzt biegen wir ein klein bisschen ab vom klassischen Video produzieren. Was ich persönlich ja noch wahnsinnig viel spannender finde, bei der Videokommunikation im Vertrieb ist ja Videos aufzeichnen, ja. Es geht ja weiter bis hinten im After-Sales, dass du für einen Support oder Willkommensgruß oder sonst was Videos produzierst. da passiert auch schon ein bisschen was bei Unternehmen. Ich war letztens bei einem Unternehmertreffen aus dem Mittelstand. Da gibt es auch schon einige, die da in der Richtung was machen. Es sind immer noch wenige, sehr, sehr wenige, aber das passiert. Aber die Augen werden immer besonders dann groß und die Münder öffnen sich ungläubig, wenn ich das Thema Live-Videokommunikation anspreche, was für mich eigentlich viel logischer im Vertrieb ist. Also Vertrieb jetzt mal die gesamte Customer Journey betrachtet, auch Marketing inkludiert oder das Marketing. Inwiefern hast du davon schon mitbekommen, was Unternehmen machen oder selber Berührung gehabt damit?
Wollen wir erst nochmal von deiner Seite aus das Thema Live-Videokommunikation nochmal definieren? Verstehst du darunter Zoom-Calls oder was verstehst
alles,
du darunter?
Alles, was in Echtzeit mit einem echten Austausch stattfindet. Das heißt, ich mache ein One-to-All oder One-to-One. Also One-to-All ist ein klassischer Livestream. Das heißt, ich als Unternehmen oder als Unternehmer gehe hin und sage, ich mache zu einem festen Zeitpunkt im Monat jeden Donnerstag 17 Uhr gibt's bei uns die Latest News zu unseren Produkten. Wir laden Bestandskunden ein. Bei einem anderen Format laden wir halt einfach die Öffentlichkeit ein, je nachdem, wie fern das Sinn macht. Das ist eine One-to-All-Kommunikation-Stream. Oder wenn man richtig tief reingehen will, kann man ja auch ein User-Treffen machen, als eins von vielen Formaten jetzt mal gesprochen, wo man sagt, wir laden hier unsere wichtigsten Partner alle zwei Monate, einmal im Monat unsere wichtigsten Kunden in einen riesen Zoom- oder Teams-Call ein, wo man sich dann mal austauschen kann. Das sind jetzt zwei von 20, 30 Formaten, wie man Live-Videokommunikation umsetzen kann.
Guck mal, du hast eine Sache extrem wichtig genannt, und zwar ist es die Kontinuität in einem regelmäßigen Abstand. Das heißt, jede Woche, alle 14 Tage, wie auch immer. Das heißt, wenn ich mir das bekannt mache, dass ich zu diesem Thema mit dieser Zielgruppe etwas live mache und ich weiß, dass live heute das genau da stattfindet. Und dann habe ich zwei Aspekte drin. Ein Live ist, ich kriege kein Recording. Ich kriege es nur live, wenn ich mitgucke. Das ist wie beim Konzert. Das ist wie bei live beim Fußballstadion. Und ich glaube, und ich kann aus Erfahrung sprechen, weil ich das aus einer anderen Ecke eben auch habe. Und wir haben auch das Thema Community-Aufbau letztens auch nochmal besprochen. Und da werden bewusst sehr viele Live-Sessions abgehalten, die nicht aufgezeichnet sind oder die erst ab einer gewissen Level der Zugehörigkeit in dieser Community erst zugänglich gemacht werden. Das hat den wahnsinnigen Vorteil, dass die Menschen sagen, ich könnte was verpassen. Also dieses FOMO, dieses Fear of Missing Out, dieses irgendetwas zu verpassen, was meinem Leben, meinem beruflichen Leben oder vielleicht auch privatem Leben einfach weiterhilft oder zu einem externen Booster verhilft, ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und ich glaube, das könnte richtig gut werden. Und es könnte auch ziemlich einfach werden in der Produktion, weil ich glaube, dass wir, wenn wir sowas tun oder wenn sowas getan wird, noch alles verzeihen, was an Fehlern da ist. Vielleicht eine schlechte Ausleuchtung, vielleicht ein Wackelhandy.
Inhaltlich bin ich bei dir. Bei Form, Bild und Ton, sorry, dass ich reingrätsche, das denken viele. Die Realität ist anders. Die meisten wehren sich nicht gegen schlechte Qualität, aber wenn du nachfragst, also ich bin ja mit vielen Unternehmen bei dem Thema im Kontakt und habe gerade heute einen Beitrag vorbereitet für LinkedIn, also sorry, dass ich dazwischen gehe, aber nur als Info, die allerwichtigsten Aspekte in unserer Zusammenarbeit, wenn es um die Einrichtung der Studios geht, das ist ja ein Teil unseres Angebotes, sind immer Top-Tonqualität, weil die sind es alle leid vom Zuhören und vom selber. Und danach erst Top-Videoqualität, da gehört auch Ausleuchtung und so zu. Und es gibt auch eine Studie von der Firma TechSmith, das ist die Softwarefirma, die Camtasia, diese Screen-Capture-Software herstellt. Die haben gefragt, was ist denn bei der Erstellung oder beim Schauen eines Videos für die Zuschauenden am wichtigsten? Platz 1 war Bild-Tonqualität, Platz 2 war Videoqualität, Platz 3 war die Qualität der Grafiken, Platz 4 irgendwas anderes. Inhalt, Content, die Art der Aufbereitung kam ganz spät erst. Und das, finde ich, ist mittlerweile noch nicht bewusst. Das hat sich durch Corona wahnsinnig geändert, weil so viel in so schlechter Qualität gemacht wurde.
Also gut, dass du es nochmal gesagt hast, und dadurch, dass du jetzt nochmal reingesprungen bist, möchte ich meine Antwort da nochmal ein bisschen spezifizieren. Ich wollte einfach nur damit andeuten, dass die Hürden, es einfach mal zu tun, relativ gering sind, weil wir können heute mit dem Smartphone anfangen und können einfach den Stream starten, ohne dass wir jetzt da großes Equipment von deiner Seite jetzt, was Ausleuchtung betrifft. Und nehmen wir es mal anfangen, guck mal, was haben andere Firmen oder wie sind andere Firmen auch gestartet. Wenn wir mal sehen, wie Tesla gestartet ist, das erste Auto hat mit den heutigen Autos überhaupt nichts mehr zu tun. Wenn du siehst, was Amazon Amazon mal angeboten hat früher und wie Amazon heute ist, hat es auch nichts mehr damit zu tun. Und da kann man viele Beispiele Definitiv. Durch erfolgende Firmen eben durchgehen. Und das ist das, was ich eigentlich meinte. Ich möchte eigentlich, und das ist so dieses Thema, wenn ich schon professionell unterwegs bin, Florian, sieh's mir nach, dann brauche ich dich. Da möchte ich noch das Quintchen nach oben haben. Da möchte ich, wie beim Golfspielen und ich bin einstelliges Handicap, da möchte ich ganz anders mit jemandem darüber sprechen, als wenn ich jemanden dafür interessiere, wie der Golfsport eigentlich ein schöner Golfsport eben auch ist, den ich zum Golfspielen animieren möchte. Und das ist mal meine Aussage, aber ich finde es schön, dass du reingegrätscht hast, weil dann kann ich dahingehend nochmal meine Aussage oder meine Antwort nochmal ein bisschen spezifizieren. Mir geht es wirklich um die Hürde, es zu tun. Und ich glaube, das ist eher das größere Problem, weil die meisten denken dann her, ja, ich muss unbedingt den Florian haben, sonst darf ich vorher keinen einzigen Videostream eben auch machen. Das ist so ein bisschen die Geschichte. Wenn du mal dran bist, und das wissen wir ja auch durch Rückmeldung, und du hast es ja selbst auch nochmal durch Statistiken bewiesen, und ich glaube, dann wird's erstmal spannend, wenn man dann sagt, okay, der Ton ist einer der wichtigsten, dann kann ich zwar immer noch mit meinem Smartphone aufnehmen, sollte vielleicht die Kamera ziemlich ruhig halten, aber dann kaufe ich vielleicht auch mal dementsprechend mal Mikrofone, die mir diese Hürde schon mal nimmt. Und dann bin ich schon mal bei 50-60% besser als mit einem schlechten Ton. Und dann kann ich anfangen, das Ding auszubauen, bis ich zu dem Punkt komme, dass ich dich dann irgendwann mal brauche und sage, hey, pass auf, richte mir jetzt mal ein professionelles Studio ein. Das mit der Wackelkamera hat sich jetzt damit erledigt, sondern jetzt gebe ich mal ein paar hundert Euro, ein paar tausend Euro eben auch für ein komplettes System dafür aus oder ich mache ein Upgrade über die Laufzeit. Also wichtig ist, Anfang ist besser als dauernd über Perfektion nachzudenken.
Ja, also da bin ich absolut bei dir, völlig richtig. Also lieber better done than perfect und lieber, sag ich mal, unprofessionell starten als in Schönheit sterben, wie es so schön heißt. Ich habe halt einige Fälle auch noch erlebt, die in Unperfektion gestartet sind und wo das dann auch Rohkrepierer waren, nicht wegen ihren eigenen Ansprüchen, sondern weil es wirklich so schlecht war, dass sich das dann keiner angeguckt hat. Und ich meine nicht den Inhalt, sondern wirklich die Form. Und da bin ich ja froh drüber, wobei die rein technische Seite bei mir ja gar nicht das Hauptthema ist mittlerweile. Aber ich bin trotzdem froh, dass dann ein Bewusstsein langsam dafür wächst, dass das auch wichtig ist. Ich erinnere mich vor ein paar Jahren, als wir noch hauptsächlich im Bereich Unternehmenskommunikation und Digitalisierung von Trainings tätig waren. Da mussten wir uns immer wieder auch von den Kunden anhören, ja, also Content ist King. Content ist King. Der Rest, also irgendwie die Leute... Ja, aber nachdem Corona gefühlt jeder 10 Videomeetings am Tag hatte, wovon 11 schlecht in der Bild- und Tonqualität waren, und das ermüdet uns ja körperlich, also wir haben abends sind wir fertiger als an einem Bürotag, haben die Leute da keinen Bock mehr drauf. Das ist auch einer der Gründe, warum das danach alles ganz schnell wieder sein gelassen wurde. Und wenn ich das schon starte, muss ich jetzt nicht 40.000 Euro in ein Studio investieren, darum geht's gar nicht. Aber das Geile ist ja beim Smartphone, ich kann ja mal anfangen, wie du schon so schön gesagt hast, einfach mal Kamera an, rein. Und da sagt sie hier letztens ja an die Bier wird so schön beim letzten Influencer-Forum, du erinnerst dich, macht mal 30 Videos, schmeißt 28 weg, behaltet das erste und das letzte und dann vergleicht ihr das mal. Und dann werdet ihr sehen, es gibt eine Entwicklung. Und dann kann man sich überlegen, okay, reicht mir die Entwicklung, gehe ich damit jetzt nach außen? Aber anfangen sollte man möglichst einfach, auch damit man sich selber mal vor der Kamera erlebt.
Wichtig, glaube ich, an dieser Stelle nochmal als Nachsatz zu deiner Zusammenfassung ist natürlich auch, wenn man anfängt, dass man nicht nur sagt, naja, jetzt mache ich mal 5 Videos und dann gucke ich mal, sondern ich glaube, wichtiger ist einfach zu sagen, pass auf, ich ziehe das jetzt für das ganze Jahr 2025 durch und ich mache jetzt pro Monat 2 Videos als Beispiel. Dann habe ich am Ende also die auch dann live genommen wird, nehmen wir mal die Geschichte von den 30 Videos weg, die du jetzt gerade nochmal vom Andi nochmal gesagt hast, sondern dass du einfach hingehst und sagst, ich nehme mir jetzt vor, jeden Monat 2 Videos aufzunehmen. Und das mache ich immer in der ersten Woche und in der dritten Woche mache ich das. Und dann werde ich die auch nicht groß schneiden, sondern ich nehme die gleich und hau die einfach so raus. Sondern dann habe ich am Ende des Jahres 25, also habe ich 25 Videos, die ich gemacht habe. Und das ist ja schon mal eine Menge mehr, weil dieses Jahr hast du wahrscheinlich kein einziges gemacht. Und dann sieht man vielleicht eben auch, welchen Erfolg man dadurch eben erzielt. Und diese Kontinuität wird irgendwann mal zu einem System. Und dieses System wird irgendwann mal dein Rhythmus, den du eigentlich dann hast. Und wir kennen ja alle dieses Spiel, Rule of 100. Muss ja immer Dinge 100 Mal getan haben, damit das dann wirklich in Fleisch und Blut übergeht. Und wenn man dich nach 100 Mal Liegestütze, jeden Tag Liegestütze fragt, auch wenn es nur 10 Stück am Tag sind, wie sah er eigentlich vor 100 Tagen aus, vor 101. Tag, wo du das nicht gemacht hast, wird dich keiner mehr daran erinnern, wie das so ist. Und so ist es, glaube ich, bei Video auch. Und ich bin halt das schlechteste Beispiel, weil ich das ganz groß bei mir auf der Liste draufstehen habe. Aber irgendwann mal wird's da auch mal was kommen. Ja, Florian, du weißt, ja, du läufst schon vom Mikrofon.
Du bist nicht alleine.
Ja, du läufst schon
vom Mikrofon. Ich bin nicht anders, also sorry. Du kannst
mich nicht schätzen. Also, du weißt es ja selber und ich habe ja auch schon mit dir darüber gesprochen. Ich habe ja selbst auch so einen Videopodcast, wo ich jetzt auch zwischen 60 oder 65 Leute interviewt habe. Ich brauche diesen Dialog. Ich kriege das mit diesem einfachen schwarzen Loch der Kamera einfach nicht so hin. Also wir werden da nicht so richtig dicke Freunde. Und deswegen dieses Alleinige in die Kamera reinquatschen. Und jetzt kommt noch dazu, dass ich kein großes Ego habe, wo ich mich freue, mich auf einem Bildschirm zu sehen, den ich dann vielleicht die ganze Zeit angucken kann. Und durch KI kann ich meine Augen so hinlenken, als würde ich die ganze Zeit in die Kamera reingucken. Da ist mein Ego einfach noch zu klein.
Da musst du dran arbeiten, Sonst kommst du nie siebenstellig in zwei Wochen. Nie.
Ein dieser wunderschönen Themen. Oh, ich habe jetzt schon 13 Kurse gekauft, die mir das gesagt haben, also wie du in vier Wochen siebenstellig wirst. Also ich glaube, ich habe mehr Geld ausgegeben als eingenommen. Nee, Spaß beiseite, keine Ahnung.
Also sag mal, ist das nicht grundsätzlich interessant für dich?
Wie klingt das wieder? Ist das interessant für dich?
Genau.
Nein, ist es nicht.
Das Salesforce-Gelaber. Aber du bist nicht alleine. Also es ist ja bei mir auch das Gleiche in Grün. Ich weiß nicht, in wie viel Podcast-Folgen ich erzählt habe. Ich habe nicht so das Problem, damit in die Kamera zu gucken, witzigerweise. Mein Problem ist, ich selber mache auch nicht viele Videos. Also ich natürlich jede Woche fast mittlerweile 2 Podcast-Interviews. Das sind ja auch Videos, ja auch Videocontent, der wöchentlich rauskommt bei mir. Also jede Woche veröffentliche ich einen Podcast mit einer Long-Version auf YouTube, mit Snippets auf LinkedIn. Wobei ich da nicht im Vordergrund bin, sondern meine Gäste, aber ich bin ja trotzdem im Video. Aber dieses klassische, sag mal, jetzt erzähle ich dir die 3 wichtigsten Tipps und so, das finde ich ja eh zum Kotzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also diese TikTokisierung von LinkedIn finde ich ganz gruselig, habe ich auch schon befürchtet. Ich bin eher so der Long-Content-Typ. Also weißt du, Dinge, zum Beispiel Tipps, wie machst du das und das vernünftig oder welche Möglichkeiten gibt es so 5 bis 10 Minuten Videos. Und die baue ich mir meistens aus meinen Livestreams, die ich zumindest bis Spätsommer diesen Jahres ziemlich regelmäßig gemacht habe und jetzt auch wieder im neuen Jahr anfange, zusammen, indem ich die da rausschneide. Und ansonsten, bei mir ist es saublöd, ich richte anderen Leuten Studios ein, mache sie fit da drin, wie sie die nutzen und so weiter und so fort und bin in meinem eigenen Studio gerade todunglücklich, weil hier ein paar Sachen sind, die mir halt überhaupt nicht mehr gefallen und ich krieg's zeitlich einfach nicht hin, die zu ändern und deswegen produziere ich seit 2 Jahren, obwohl ich seit 2 Jahren mit YouTube starten will und, keine Videos. Also außer jetzt Podcasts und so, ne? Es ist noch dämlicher als bei dir, von daher, du bist nicht alleine.
Okay, da bin ich ja wenigstens froh, aber ich habe schon diese Vermutung geäußert, aber diese Menschen, die das öffentlich machen, so wie du es gerade eben gesagt hast, sind noch sehr wenig. Also ich glaube, wir sind in der Minderheit. Ich glaube, dass die meisten Menschen alle YouTube machen, nur ich krieg's nicht mit.
Naja. Man weiß es nicht. Also Unternehmen machen es zumindest mal nicht. Wie gesagt, Personenmarken, ja. Einzelne definitiv, Unternehmen nicht. Und für beide Zielgruppen ist eine wahnsinnig spannende Sache, die du ja auch kennst, die Tatsache, dass YouTube immer noch die 2. Suchmaschine der Welt ist. Da sind wir wieder beim Thema, wie konsumieren Menschen Informationen? Wie kriegst du es hin, die Leute zu erreichen? Und die nachfolgende Generation, ich weiß gar nicht, wie oft ich das in meinen Vorträgen schon erzählt habe, die informieren sich nicht mehr über Text. Die brauchst du auch. Ich behaupte mal ganz böse, ich war heute im LinkedIn Live von einem Freund von mir, habe ich zugeguckt. Da kam das Thema auf, Kaltakquise. Und er sagte so nebenbei, ist das noch ein Thema? Und dann kam jemand, der Henrik Trenkel, der auch in meinem Podcast war. Liebe Grüße, falls er reinhört. Sehr geschätzter Vertriebsexperte. Der meinte, Kaltakquise wird nie aussterben. Glaube ich auch nicht, aber ich glaube, die jüngeren Generationen, brauchst du nicht mehr anrufen und sagen, hier, ne, grundsätzlich und wie sieht's aus? Die wollen sich alle erstmal im Vorfeld informieren. Auch dazu gibt's spannende Zahlen und Studien. Und dann kommt ganz schnell der Punkt, dass sie sich halt über Video informieren. Und da muss, glaube ich, in Deutschland noch ein ganz, ganz starkes Umdenken stattfinden, weil sich das ja nicht nur auf den privaten Konsum bezieht, sondern auch, da habe ich genügend Fälle mittlerweile, junge Unternehmer oder Nachfolger ist ein Riesenthema gerade, auch Entscheider, Geschäftsführerinnen, Geschäftsführer.
Lass uns nochmal zu einem Video Kaltakquise oder Video Cold Calling nochmal zurückgehen. Also ich habe der Guido Weber, der ist schon vor 2 Jahren bei mir in mein Leben reingetreten und der macht ja genau das und der geht genau eben auch das hin. Der macht ja Video Selling an dieser Stelle. Der geht zum Beispiel hin und sagt, hey, pass auf, nimm einfach mal so eine Art Loom-Video auf und schick das dann wirklich personalisiert. Und jetzt kommt nochmal ein Knaller hinten dran, finde ich. Kannst du hingehen, kannst es dann personalisiert, dann über LinkedIn hast du ja auch diese Funktion, kannst es dann per LinkedIn dann schön bei Kaltakquise kannst du es dann rüberhauen. Und der sagt halt einfach, die Conversion Rate ist halt viel, viel höher, weil es einfach, du siehst diesen Menschen, und da sind wir wieder bei dem Eingangsthema, was wir vorhin hatten. Ich glaube, dass dieses Audiovisuelle plus das Persönliche, dass das extrem wirken kann in der Konvertierung. Weil erstens hat sich mal jemand extrem viel Zeit genommen, um dieses Video aufzunehmen. Der hat sich vielleicht diesen Content gesehen, der hat sich vielleicht das Profil angeguckt. Und der sagt halt einfach, die Hürde ist halt relativ schnell auf eine Du-auf-Du-Geschichte und 1-zu-1-Kommunikation überzugehen oder eben einfach nur zu sagen, pass auf, vielen Dank, dass du mir dieses Video erstellt und geschickt hast. Melde ich mich jetzt einfach dafür und man kennt das ja aus dieser Psychologie eben aus, wenn du mir was schenkst, und das kann ja auch so, ich bin jetzt kein richtiger Psychologe, aber könnte mir gut vorstellen, wenn jemand sagt, boah, der hat sich da hingesetzt, hat dieses Video aufgenommen, hat da meinen Namen reingesprochen, hat das mir rübergeschickt, da ist ja schon Aufwand dahinter, und Menschen, die das vielleicht jetzt nicht so professionell machen, sehen da einen großen Aufwand, und Menschen, die das vielleicht auch für sich sagen, sowas mache ich nicht, werden das noch größer. Und das heißt, die sind natürlich dann in einer Schuld, die sie natürlich da eingegangen sind. Deswegen kann das auch passieren, dass das irgendwo zur Konvertierung nach oben treibt. Spannender finde ich die Aussage, dass das in Amerika quasi zum Standard gehört. Das heißt, bei Kaltakquise nimmst du wirklich so ein Loom oder Vineyard, nimmst du einfach so ein Video auf, schickst das rüber und dann sagst du, hey, grüß Gott, lieber Florian, ich habe dich auf deinem Profil gesehen, wir haben uns schon ein paar Mal ausgetauscht, aber wir haben uns nie persönlich kennengelernt, deswegen nutze ich mal die Chance jetzt bei dir, sich per Video zu melden. Und viel spannender finde ich, dass in Amerika es so weit geht, dass du quasi diesen Standardtext nimmst, den einmal aufnimmst. Dann gehst du auf einer zweiten Spur hin und nimmst nur noch die Namen auf, die du machst. Und dann gibt es eine Software, die genau an dieser Stelle, wo du dann nur noch reintippen musst, heißt der Florian, heißt der Sascha, der heißt der Thomas, heißt der Andreas, dann gibst du das nur noch ein. Und der tauscht das aus. Das heißt, du nimmst noch nicht mal selbst dein eigenes Video personalisiert auf, sondern du machst das ein einziges Mal, tauscht nur noch diesen Namen auf und schickst das dann rüber. Und ich habe mir die Bilder angeguckt und ich dachte, schon extrem. Puh. Also es ist ja ein Originalvideo. Ist ein Originalvideo, was du selbst gedreht hast, also nicht ein Avatar, was ja gerade eben auch jetzt durch große Companies ja auch durch die Gazetten geistert, sondern es ist ein reales Video, was du aufgenommen hast. Nur das eine Wort in der Ansprache des Vornamens oder Nachname wird einfach dann durch KI ausgetauscht durch die richtigen Namen. Finde ich schon begeistert, was da läuft.
Dann brauchst du eine ziemlich spezifische Zielgruppe, glaube ich, weil, also wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich gehe jetzt mal von mir aus, ich mache das natürlich auch, was du gerade gesagt hast mit, da macht sich einer wirklich Mühe und ich fühle mich da schon in einer Bringschuld, war bei mir persönlich, soweit waren meine Gedanken ehrlich gesagt nicht, sondern ich fand es einfach viel sympathischer, wenn ich Leute so anspreche, aber trotzdem, die Reaktion ist schon so, also ich habe auch mittlerweile Kunden, die trotz dessen wir ja schon zusammenarbeiten, jedes Mal, wenn ich ihnen was erkläre über Video, mir zurückschreiben, Herr Gipser, ich finde das so toll, ich freue mich immer über Ihre Videos, finde ich so genial und das ist so wertschätzend und geil, wir haben das bei uns jetzt auch von einer Firma, ziemlich großer Betrieb mit mehreren großen Niederlassungen und der Geschäftsführer sagt auch, das ist der Hammer, wir haben das bei uns jetzt eingeführt, wie wir das von Ihnen gelernt haben. Die Rückmeldungen sind gigantisch von unseren Kunden, die sind überschwänglich, auch international, die kennen das halt von deutschen Unternehmen gar nicht. Toppen kannst du das Ganze übrigens in einer ersten Sprache noch. Der Guido macht das mit so einem kleinen Täfelchen, wo er einen Namen draufschreibt, ja, das ist auch eine persönliche Note. Ich habe herausgefunden, was für mich sehr gut klappt, ist einfach, weil alle meine Kontakte über LinkedIn kommen eigentlich, dass ich das LinkedIn-Profil öffne, in Loom den Bildschirm abfilme und mich selber dann irgendwie oben rechts auch noch mit reinsetze. Und das wird dann von Loom, die ersten paar Sekunden des Videos, werden dann in zum Beispiel eine E-Mail, wenn ich die rausschicke, als animiertes Foto, als GIF reingepackt. Und dann sieht die Person, hey, das ist ja, da ist ja irgendwas mit meinem Profil und da ist einer. Ne? Also das funktioniert super, super gut und kann ich wirklich nur empfehlen zu machen. Klappt echt hervorragend.
Siehst du, eine Eingangsfrage war, was würdest du auf dem Sterbebett nochmal rückblickend nochmal gelernt haben wollen? Und du hast mir genau das jetzt nochmal gesagt, was ich vor dem Podcast nicht wusste, aber jetzt mitgekriegt habe, weil die Idee zu sagen, ich nehme ein Loom-Video von dem Profil, das macht ja total Sinn, das Profil meines Gegenüber oder meines Ansprechpartners zu nehmen, was der ja selbst kennt. Und wenn doch jemand diese Neugier hat, da redet jetzt einer über mein Thema, über mein Profil, warum hat der jetzt da mein Profil raufgemacht und dann drücke ich auf das Video rauf, weil es ja so animiert wird. Mega, mega, mega. werde ich mir sofort danach merken und werde es natürlich dann jetzt dann auch nochmal in mein, was ich noch zu tun habe, Ordner reinlegen, um das wirklich dann mal zu tun. Ich werde euch wissen lassen, wie es bei mir funktioniert hat.
Ja, gerne. Eine Sache, die mir gerade noch dazu einfällt, weswegen ich das auch noch erwähnt hatte, ist die Tatsache, dass ich der Meinung bin, also A, brauchst du, glaube ich, bei dieser automatisierten Sache wirklich eine ganz, ganz klare Zielgruppe, die alle den gleichen Bedarf haben und das gleiche Produkt von dir brauchen. Also wenn du ein nicht spezifiziertes oder individualisiertes Produkt hast, klappt das mit Sicherheit. Sobald es ein bisschen individueller ist, glaube ich nicht mehr, dass es klappt, weil du ja am besten im Erstkontakt Aufmerksamkeit und auch Reaktionen erzeugst, wenn du auf was Spezifisches eingehst. Also wenn der Herr Müller zum Beispiel ein Maschinenbauunternehmen hat und er schreibt davon, er sucht neue Ideen, wie er im Vertrieb sichtbarer wird, dann kann ich hier sagen, Herr Müller, Videokommunikation ist ein tolles Werkzeug, um im Vertrieb sichtbar zu werden. Sondern dann würde ich natürlich sagen, Herr Müller, schauen Sie mal, Sie haben was zu zeigen, Sie haben wirklich Maschinen. Ihr potenzieller Kunde in Italien weiß ja gar nicht, wie die aussehen. Sie können hervorragend, weißt du, ne? So. Und ich denke mal, da ist halt einfach der Unterschied, ob eine Automatisierung Sinn macht oder nicht. Und da ist halt die einfachste Variante, so bin ich auch drauf gekommen, in der Individualisierung die Nummer mit dem LinkedIn-Profil, weil du weißt ganz genau, das kann niemals, wird es vielleicht eines Tages auch geben, aber aktuell kann das niemals ein automatisiertes Video gewesen sein.
Ja, also die Leute, gerade hier in Deutschland, die noch nicht so viel Erfahrung damit haben, und das ist ja das, was Guido ja auch sagt, wenn du jetzt damit anfängst, Videoselling zu betreiben oder zumindest mal es für die Erstkontaktaufnahme, dann bist du einer schon mal von wenigen, die das tun, und das erzeugt natürlich klar Aufmerksamkeit. Und was du jetzt nochmal gesagt hast, ist für mich das Tun mit einem Sternchen dabei, zu sagen, wie fange ich denn überhaupt an? Und das ist halt das Coole, zu sagen, hey, zeig doch deinem Gegenüber schon mal etwas Bekanntem oder ihm Bekannten oder ihr Bekannten. Und das ist, wenn du über LinkedIn schon mal kommunizierst, ist es in der Regel immer der große Banner oder dein Bildschirm oder dein Profil, wo du hinterher sagst, Mensch, das kenne ich doch, ist ja super. Was ist jetzt? Da klicke ich jetzt mal drauf, das flackert so ein bisschen rum, und dann flackert das ein bisschen rum, und dann mache ich das jetzt mal, das ist ziemlich cool. Ja, mache ich, finde ich. Also von daher, ja, macht auch nochmal Sinn, nicht nur was geschenkt zu bekommen, sondern eben auch zu sagen, da ist jetzt etwas, das interessiert mich, da klicke ich jetzt drauf. Ja, weil es mir bekannt ist. Ja, coole Idee.
Definitiv. Aber ich sag mal, im Kern stammt es auch nicht von mir. Ich habe sie ausgearbeitet. Aber mit Videobotschaften arbeiten habe ich natürlich auch unter anderem von Guido gelernt, aber dann für mich halt angepasst. Ich habe gerade gemerkt, unsere Zeit, die läuft. Und ich glaube, wir werden nicht umhin kommen, dass wir noch eine Folge aufnehmen, weil ich merke schon, wir haben ganz viele spannenden Gesprächsstoff, den wir unbedingt auch mal in den Äther, nee, Äther sagt man gar nicht mehr, in den Cyberspace schicken können. Aber zum Abschluss noch, Sascha, was würdest du sagen, vielleicht so zum Mut machen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu dem Thema Videokommunikation in der Kundengewinnung? Dein Abschlussplädoyer sozusagen.
Ja, da bleibe ich doch mal dem, was du vorhin schon gesagt hast. Ich glaube, das ist für mich einfach so ein perfektes Thema zu sagen, was Andreas Bierwirt gesagt hat. Nimm einfach mal 30 Videos auf. Und dann ist für mich natürlich die Frage, warum muss ich jeden Tag eins machen? Kann ich nicht zwei an einem Tag machen? Dann bin ich schon in 15 Tagen durch. Und wenn ich vier in einem Tag mache, habe ich das ganze Ding in einer Woche durch. Dann habe ich vier Stück pro Tag. Dann habe ich meine 4x7. Wenn ich nicht schlecht gerechnet habe, bin ich da relativ weit vorne, was ich an Video habe. Und dann schmeiß wirklich dies alles weg zwischen dem ersten und dem letzten, schmeiß alles dazwischen weg und dann guck dir kurz danach an und dann siehst du selbst, wie du dich weiterentwickelt hast. Das ist, glaube ich, der Anfang für jede Videokommunikation. Und ich sag mal, guck einfach mal die ersten Videos von Mr. Beast an. Ich glaube, der hat die ersten 100 Video, der bekannteste YouTuber, größte Reichweite, größte Followerschaft hat. Und der hat irgendwann mal in einem Interview erzählt, dass er, glaube ich, die ersten 100 Videos überhaupt gar keine Views drauf hatte. Alex Hormozi aus Amerika hat, glaube ich, 450 Podcast-Folgen gemacht, die überhaupt gar nicht gehört oder geguckt worden sind. Also es zeigt immer wieder das, was ich auch vorhin schon gesagt habe.
Entschuldigung, für die ihn nicht kennen, Alex Hormozi ist so einer der, also ich kenne ihn auch von seinen Inhalten, also einer der Sales-Marketing-Shooting-Stars aus den USA mit unfassbar genialen Ideen und neuen und vor allen Dingen sehr, sehr einfachen, leicht verständlichen Sales-Methoden. Das kann ich mir jetzt fast gar nicht vorstellen, dass er nicht gesehen wurde, aber es zeigt Kontinuität.
Und das ist halt das, was ich halt von ihm gelernt habe, ist, wenn du ein System anfängst, musst du es halt auch durchziehen. Und da sind wir bei den 100 Tagen. Ich habe angefangen mit Andreas Bierwirt mit den 30 Videos es eben zu machen. Er hat mir das Thema Rule 100 hat er mir beigebracht und hat eben gesagt, dass, also wenn du anfängst mit Videokommunikation, vertrauensbildende Maßnahmen mit Video, dann hör auch nicht auf, sondern setz dir ein Ziel, 100 Stück, bis Mitte des Jahres, bis zum Ende des Jahres und zieh es eiskalt durch. Und das Einzige, und das ist der dritte Punkt, ist, guck nicht, was die Ergebnisse sind. Weil die Ergebnisse werden nicht so toll sein, sondern die Ergebnisse sind in zweierlei Hinsicht interessant. Einerseits, was kannst du aus den Rückmeldungen lernen? Und da haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen. Ich würde mir wünschen, dass der Ton besser wäre. Okay, dann holt man sich halt mal ein Mikro und dann wird der Ton schon mal besser. Und dann hört man sich die nächsten Rückmeldungen an und dann hört es dann zum Beispiel drauf, mach mal bessere Lichtausleuchtung. Okay, dann gucke ich, dass ich mich besser hinstelle, wie das Bild funktioniert. Dann habe ich Ton und Bild schon besser. Und über all diese Sachen kriege ich irgendwann mal ein positives und vor allen Dingen ein größeres Selbstbewusstsein, dass ich einfach dabei bleibe, weil die meisten Sachen gehen wahrscheinlich eher Richtung Technik, wie mache ich's, anstatt auf den Inhalt negativ, sondern die sind alle froh, dass sie diesen Inhalt positiv rübergebracht bekommen in einem Video, was sie sich dann auf der Tonspur oder audiovisuell aneignen können. Und ich glaube, das ist immer noch ein besserer Mehrwert anzufangen, mit Andreas Bierwirt 30 Videos zu machen, dann das ganze Ding kontinuierlich durchzuziehen und eben nicht auf diese Ergebnisse zu gucken, wie es die Großen eben haben, die dann auch auf LinkedIn unterwegs sind, die dann sagen, ein Post hat mir 1 Million Views oder Impressions gebracht. Wenn man das erste Video hochlädt, ist man froh wahrscheinlich, wenn man schon 1000 Impressions dann eben auch hat. Und darüber sollte man glücklich sein. Und das ist, glaube ich, mein Schlussplädoyer. Anfangen, ein Ziel setzen und sich nicht auf dem Weg von dem Ziel abbringen lassen.
Absolut, bin ich voll und ganz bei dir. Kleine Ergänzung noch dazu. Es gibt Zahlen zum Thema Podcast. Ich habe die nicht hundertprozentig im Kopf, aber tendenziell, ich meine 80-90% der angemeldeten Podcast-Kanäle, also Podcast-Sendungen sozusagen, halten kein halbes Jahr durch. Von den restlichen 20% auch schon wieder 2/3 oder so halten das erste Jahr nicht durch. Und wenn du ein Jahr schaffst, dann gehörst du schon zur absoluten Top-Notch der Podcaster weltweit, die überhaupt dabei sind. Und wenn du das zweite Jahr schaffst, auch noch und jedes Jahr mehr, wird's, sag ich mal, immer dünner nach oben von denen, die halt übrig bleiben am Ende. Und das kann ich auch immer wieder nur sagen, Podcast, Video, genau das Gleiche. Die Kontinuität ist wichtig und du darfst auf keinen Fall, und das ist ganz wichtig im Unternehmenskontext, um nochmal den B2B-Aspekt reinzubringen, da heißt ja immer so, was hat uns das Ganze jetzt gebracht nach einem halben Jahr? Ja, das ist ein Marathon. Das ist kein, wir machen jetzt mal 4 Videos und 2 Podcast-Folgen und dann, ja, dann kommen die ganzen Neukunden. Nein, es passiert irgendwann, dass der erste Kunde sagt, Herr Meier, wir waren jetzt ja nicht ganz sicher bei Ihnen und dann haben wir festgestellt, Sie haben einen Podcast, haben uns 3 Folgen angehört und gedacht, Mensch, wovon die sprechen, ist genau das, was wir wollen, so vom Typ und sonst was. Und ganz ehrlich, Sie sind zwar jetzt nicht der günstigste, ne, aber Sie sind einfach der Beste, der zu uns passt. Und genau solche Sätze, deshalb weiß ich das, habe ich schon von Kunden gehört. Also ja. Bei mir ist mittlerweile über die Hälfte der Kunden hat, also ich würde sogar sagen 2/3, hat als eine der wichtigsten vertrauensbildenden Maßnahmen meinen Podcast gehört und das war ausschlaggebend für die Kontaktaufnahme.
Das ist ja nicht nur bei Podcasts, du hattest jetzt auch mal die Zahlen auf Podcast bezogen, aber ich glaube, sie gelten überall. Ob das Instagram, LinkedIn, YouTube oder andere Kanäle, die wir frei zugänglich haben können, wo wir uns präsentieren können. TikTok gehört sicherlich auch dazu, das mag vielleicht für den einen oder anderen ganz gut sein, aber grundsätzlich gehört Kontinuität einfach zum Geschäft dazu. Und ich glaube, man muss dann auch, wenn man so ein Projekt angeht, und ich sehe das als Projekt, und ich kann selbst aus meiner Erfahrung eben auch nochmal sprechen, dass man eben auch sagen muss, man muss dieses Projekt einfach mal laufen lassen und gucken, wohin es einen treibt, weil auch die äußeren Umstände führen einfach dazu. Und ich sehe jetzt mal das Beispiel Corona, wo wir alle in Homeoffice gegangen sind. Wir haben aufgerüstet mit Kameras und Homeoffice und Laptops und solche Sachen, die wahrscheinlich dir und anderen viele Leute reingespielt haben, es einfach zu tun und lernen zu müssen. Solche Sachen können dann auf dem Weg ebenfalls passieren, im Guten wie im Schlechten. Also von daher einfach mal starten und nicht zu viel erwarten, aber trotzdem immer genau zuhören, aber sich von dem Weg nicht abbringen lassen, ist doch mal, wie du es gerade eben schon mal gesagt hast, wenn du ein Jahr durchgehalten hast, kontinuierlich Podcast-Folgen hochzujagen, gehörst du zu den Top-Leuten. Das hast du bei LinkedIn auch. Glaube ich, 1% oder 2% von Deutschland 1% oder weltweit sind weltweit wirklich nur aktiv und der Rest liest still und heimlich immer mit. Die liken noch nicht mal, die kommentieren noch nicht mal. Also von daher, glaube ich, wenn du, um deine Eingangsfrage nochmal zu stellen, es geht nicht anders und da bleibe ich dabei, auch wenn ich da Defizite habe, die ich noch ausräumen muss. Aber ohne Video und ohne Präsentationsmöglichkeiten wirst du heute als Personenmarke einfach nicht mehr überleben können.
Und zukünftig, als Personenmarke sind wir schon dabei, definitiv. Und was jetzt der nächste Schritt ist, wirklich auch bei Unternehmen. Weil die haben ja mittlerweile auch durch die wirtschaftliche Situation die Herausforderung, nachdem es jetzt in den letzten 20, 25 Jahren doch in vielen Branchen sehr gut lief, die haben mittlerweile echt große, große Herausforderungen, sich selber sichtbar zu machen und proaktiv vertrieblich tätig zu sein. Also nicht in allen Bereichen, aber es gibt so ein paar Schlüsselbranchen, wo das der Fall ist. Ja, absolut. Ja. Danke für dein Schlussplädoyer, was natürlich super gepasst hat, Sascha. Und auch danke an alle, die gerade zugehört haben und vielleicht auch jede Woche meinen Podcast hören und hoffentlich auch schon Abonnement haben. Ansonsten würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Gerne auch über eine Rückmeldung in Form einer Bewertung. Gerne auch mal Kommentare. Das wird meistens bei Podcasts nicht so häufig gemacht, aber freut mich sehr. Und vor allen Dingen auch da wieder, ne, was kann man verbessern? Also gerne auch kritisch. Und es hilft natürlich auch, meinen Podcast in der Bekanntheit nach oben zu spielen ein bisschen, was auch da, ich habe jetzt auch nicht das überbordende Ego, darum geht es mir auch gar nicht mit der Tätigkeit oder mit dem Format hier, sondern auch anderen Menschen einfach Mut zu machen und bei dem Thema Videokommunikation weiterzuhelfen. Von daher gerne Likes und hohe Sternebewertungen bei den berühmten Podcast-Portalen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Sascha, wir sprechen uns nicht nur beim nächsten LinkedIn Local Köln oder B2B-Forum, sondern mit Sicherheit auch in einem weiteren Podcast. Bis dann. Tschüss.
Und ich sage auch vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Folge. Hat tierisch viel Spaß gemacht. Vielen Dank und bis demnächst auf diesem Kanal.
Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denke mal daran, wenn nicht mit der Zeit geht, dann geht mit der Zeit.